dem Essen kriegst du einen Dusch, willst du nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Hallo und herzlich willkommen zur 236. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Katie.
Und mein Name ist Michael.
Und wir sind zwar WeinliebhaberInnen und normalerweise verkosten wir jede Woche einen Wein und dabei weiß der eine nie, was die andere mitbringt oder umgekehrt. Und Michi, du weißt sicher noch, welchen Wein wir letzte Woche im Glasl gehabt haben.
Yes, es war Riesling, aber absolut kein gewöhnlicher Riesling. Nämlich der Riesling vom Gutenberg 2023 vom Dominik Held. Schon klar in der Naturweinrichtung zu verorten, enorm saftig, ein bisschen schmötzig und dann halt unendlich Säure. Und du hast mir dazu dann natürlich auch noch die Geschichte vom Dominik erzählt. Eine sehr ehrliche Geschichte, finde ich. Und du hast so ein bisschen erzählt, wie er eben von einem Betrieb, der eigentlich für Fassverkauf steht, überhaupt zum Feinwein gekommen ist und warum er auch mit einigen Jahrgängen selber nicht so zufrieden ist. Und das habe ich sehr erfrischend, offen und ehrlich gefunden, weil das hört man ja trotzdem von Winzerinnen und Winzern sehr, sehr selten, dass sie selber sagen, naja, das war damals vielleicht noch nicht so ganz das, wie ich es gern gehabt hätte oder das ist mir nicht ganz so gelungen und da schon mehr. Also das habe ich schon richtig cool gefunden, wie sie das auch aufgebaut hat und wie ehrlich er dir das auch erzählt hat.
Mhm. Der Dominik ist wirklich ein sehr ehrlicher Mensch, finde ich. Er ist außerdem natürlich extrem sympathisch. Mhm. Also wir haben auch unter unserem Posting jetzt zu dem natürlich gleich mal als allerersten Kommentar kriegt, so ein sympathischer Typ, so ein lieber Typ. Ja. Also ich glaube, wenn du ihn persönlich kennenlernst, dann ist es natürlich noch mehr cooler. Aber ich finde es halt spitzenmäßig, wie du auch gesagt hast, dass er einfach ganz offen über die Sachen redet, so wie sie sind.
Voll.
Und das macht es aus, finde ich.
Ja, nicht schönredet irgendwie und sagt, ja gut, wir haben sich da jetzt so also super weiterentwickelt und den Fassverkauf einfach mal totschweigt oder sonst was und sagt, ja gut, das haben wir halt dann so aufgeteilt und ich habe halt einmal mit einem Teil gestartet und das gibt es aber trotzdem noch, dieses Standbein und so.
Genau.
Also halt einfach so wie es ist.
So wie es ist reden.
Ja.
Beste.
Ja, cool.
Gut, neues Glück, neuer Wein.
Auf jeden Fall ein neues Glück, neuer Wein.
Wir haben wieder die angezwickten Saltos, die ich so sehr
Sie
liebe.
Sie passen auch da wieder gut, ja.
Und im Glas ist Gold.
Richtig.
Klar. Ganz, ganz klares Gold. Und da kann ich, glaube ich, beim ersten Einrichten hängen bleiben mit der Nase.
Mhm.
Das ist jetzt nicht ultra offen, aber es redet schon mit dir.
Ja, ja.
Und das hat tatsächlich so einen ganz einen kleinen Schliff oben drüber. Also das hat so ein bisschen was, ja, was mich gleich mal an was Burgundisches denken lässt. Das hilft mir
ja, jetzt halt. Verstehe ich voll.
Wunderschöne Kräuter da drinnen.
Voll
sehr,
schön.
Sehr schön. Also wirklich so dieses frische Kräuter. So ein bisschen.
Richtig.
Und das ist so das erste und wichtigste Thema. Fast so was Vegetabiles an oder so.
Ja, und nicht in diese harte Reduktion eine, sondern wirklich halt in dieses ganz, ganz feine, leicht kräutrige.
So einen ganz einen kleinen, das lässt mich ganz, ganz oft an burgundische Sachen denken, so einen ganz einen kleinen, den Schliff, den ich meine.
Ja.
Den hart laktisch, aber so ein ganz, ein kleines bisschen.
Ja, voll.
So ein ganz kleines bisschen drüber.
Bin ich ganz bei dir. Also ich finde auch, weil mich stört das ja sehr schnell, wenn das irgendwie in die laktische Richtung geht. Und das ist halt ganz, ganz zart. Aber man spürt es, dass da ganz leicht was da ist.
Yes.
Aber halt genauso, wo ich mir denke, das fällt mir nur auf, wenn ich das sehr denke quasi. Aber sonst nicht. Und das finde ich halt immer leibend.
Es macht es in dem Fall interessanter.
Ja, auf jeden Fall.
Und wenn ich da jetzt versuche, zu einer Frucht zu kommen, dann tue ich mir erstens einmal sehr, sehr schwer und dann sind das zweitens vielleicht Birnenschalen irgendwo. Und das war es ja schon wieder halbwegs.
Wirklich? Findest du so wenig?
Ja, ganz, ganz
wenig. Ich meine, ich habe das jetzt natürlich schon öfter gerochen, deswegen tue ich mir vielleicht ein bisschen leichter.
Aktuell habe ich als Layer 1 wirklich dieses ganz intensiv kräutrige, das alleine schon sehr spannend ist. Dann haben wir so ein bisschen ganz fein diesen laktischen Schliff eben drüber, der aber nicht intensiv ist.
Ja.
Und dann drunter irgendwo kommt einmal so ein bisschen was Richtung Kernobst, aber fast nichts.
Naja, ich glaube, wenn du mehr einrichtst, kommt das auch bei dir nicht mehr raus, weil bei mir ist das mittlerweile schon wirklich da, aber ich habe halt schon öfters in den Wein jetzt reingekriegt.
Also,
ich verstehe schon, warum du da in dem Layer drüber bist, weil ich habe da wirklich drunter schon eine sehr reife Frucht dann auch.
Also ich bin wirklich bei so diesem Apfelschalenthema hier oder Birnenschalenthema, wirklich.
Okay, spannend. Na, für mich geht das dann drunter schon in dieses fleischige Kernobst schon rein da in der Nase.
Ich bleib bei den Schalen.
Wirklich?
Ja.
Ja. Spannend.
Meinst du Kernobst oder Steinobst?
Ich meine Steinobst. Entschuldige.
Das hab ich mir aufs
Steinobst. Pardon. Aber das ist wirklich erst weiter unten drinnen.
Da muss ich mich richtig vorarbeiten dazu. Wenn ich mich so weit vorarbeite, dann habe ich so einen ganz leichten hefigen Touch da drin.
Ja, ja. Aber du hast schon recht, diese Kräuter, Thematik, die liegt da schon sehr stark drüber natürlich.
Ja. Ich glaube, ich muss jetzt mal einen Schluck nehmen.
Ja, ja. Ich glaube auch, dass das wirklich tatsächlich länger noch dauert.
Ja, das kann
man. Weil man sich da, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen ja, an die Nasen auch gewöhnen muss, weil das ist jetzt schon ein Weil offen und dadurch habe ich schon öfters die Möglichkeit gehabt, da reinzumriechen und auch ein bisschen natürlich diese Veränderung mitzukriegen. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass man das auch ein bisschen jetzt da hilft, schon Sachen zuzuordnen, die ich in der Veränderung gemerkt habe, die du gar keine Chance hast jetzt zum Kriegen.
Ja. Am Gaumen bin ich jetzt extrem auf der zestigen Seite. Mhm. Ganz zitruszestig, man hört es außer, die Säure ist sehr intensiv da. Das finde ich persönlich natürlich geil.
Voll geil,
wundert
ja.
uns alle nicht.
Ja.
Säure ist da auch wirklich so das bestimmende Thema, relativ vom Start weg. Mhm. Ich habe mir gedacht, mit so einem ganz kleinen laktischen Schliff, das wird vielleicht ein bisschen runder aufmachen. Mhm. Tatsächlich kommt sofort die Säure daher.
Voll.
Sofort sagt die Säure, das gehört mir. Und dann hast du drunter, ich bleibe bei meinen Apfelschalen. Das gefällt mir da unten sehr,
ich finde es um Gaumen bin ich stärker bei den Apfelschalen, gerade hinten raus, wo das dann
komplett
noch mehr Zug aufnimmt und immer weiter fort und fort, wird das fast so fast eine rote Apfelschalen, finde ich.
Yes.
Und da bin ich sehr bei dir, ja. Voll.
Passt, ich habe es einfach antizipiert, schau.
Ja, voll.
Aber dieses Zitrusige ist da extrem drin und ich finde, es gibt mal richtig einen Salzkick da hinten.
Das finde ich
natürlich
salzig.
sehr schön. Mhm. Das macht sehr viel Spaß.
Und ich finde, am Anfang macht es aber schon auf mit einer gewissen Saftigkeit, aber die Säure schiebt sofort durch.
Die Säure ist sofort
das
da.
Das von Start weg da, ja. Aber ich bin da am Anfang, wenn das aufmacht, bin ich schon auch wieder bei der Steinfrucht. Aber dann schiebt halt die Säure sofort so durch. Und dann geht's wirklich in dieses rote Apfelschale. Nur mehr ganz leicht den Teil vom Apfel noch dran, der halt dann ein bisschen saftig ist und ein bisschen runtertropft. Und dann halt Zitrus, auch Zitronenzeste richtig hinten. Salz.
Aber auch Zitronenflash.
Mhm,
richtig, wenn ich in eine frische Zitrone einbeiße.
Richtig.
Geil.
So Meierzitrone, die halt ein bisschen mehr Saft auch mitbringt.
Exakt,
ja.
Genau. Mhm.
Voll. Ich finde auch insgesamt eine sehr saftige Säure.
Mhm. Absolut, da bin ich wieder beim Apfel. Das passt mir sehr, sehr gut da insgesamt. So richtig so ein crisper Apfel. So ganz ein schöner. Der greift es
ganz
zwar,
frisch.
Aber ganz, ganz frisch. Schön, schön. Gefällt mir gut, geht in eine andere Richtung, als ich dachte, von der Nase weg.
Mhm.
Ist nicht unspannend. Wobei es natürlich trotzdem ein bisschen diese Kräutrigkeit behält, aber die ist in der Nase viel stärker da als am Gaumen. Ich finde, am Gaumen hast du viel mehr, natürlich durch dieses Säurespiel, das alles durchgeschirbt, viel mehr dieses Zitrusige, dieses Zestige auch drinnen und dann dieses Apfelthema, das da hinten auch richtig schön kommt. Und das bleibt mir auch.
Mhm.
Und erst ganz hinten kommt dann so ein bisschen was an Würzigkeit noch.
Ja, aber ganz fein.
Mhm.
Leichten, dicken Gerbstoff hinten.
Ja,
der aber halt das wieder schön zu dem ganzen Beitrag.
Ja, und ganz, ganz, ganz fein. Ich versuche das gerade für meinen Kopf so ein bisschen zu positionieren. War die Nasen anders gewesen, hätte ich mit der Säure am Gaumen wahrscheinlich, also entweder Richtung irgendwo wirklich kühl eingelenkt, weil du hast schon ein bisschen Reife da drin,
ja.
Aber boah, die Säure.
Ja, ja.
Also das fühlt sich ja alles nicht noch warm an.
Nein, gar nicht.
Es ist alles sehr, sehr, sehr auf dieser ganz crispen Seite.
Richtig.
Hätte ich die Nasen gar nicht gehabt, war ich wahrscheinlich, hätte ich Richtung Riesling überlegt, einfach weil die Säure so dermaßen fordert und die Salzigkeit da hinten und dann ist das Zitrusthema da hinten und so weiter und so fort.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen.
Das Problem ist, dass mir die Nasen da gar nicht passt.
Auch das kann ich sehr gut nachvollziehen. Es ist ja nicht Riesling, sagen wir mal so.
Und dann bin ich halt wieder, dann gehe ich wieder zurück zu irgendwas Burgundischem, das auf saukalten Kalkboden wächst. Da bin ich dann daheim.
Okay. Das muss ich jetzt noch ein bisschen ausdefinieren.
Aber sagen wir mal, bei irgendwas Burgundischem, das kalt wächst.
Ja, im entfernteren Sinne ja.
Okay, gut.
Aber es ist grundsätzlich ist diese Einordnung absolut nicht falsch.
Na, dann sind wir sehr gut. Es triggert dadurch, dass so dieses Kühle hat, dieses ganz Crispe, es triggert sowieso Deutschland bei mir.
Mhm.
Es triggert einfach Deutschland, es funktioniert für mich nicht anders. So die kühlen Ecken davon. Ansonsten muss halt irgendwo anders sein, was kalt ist.
Na, Deutschland ist schon mal eine gute Spur, eine heiße Spur, würde ich sagen.
Und es muss irgendeine Burgunder-Rebsorten fast sein. Ich komme nicht umhin. Oder es ist Silvaner.
Ja, ist nicht Silvaner.
Ansonsten müssen wir wegen einer Burgunder-Rebsorten bleiben, es geht nicht anders.
Ja, ja und nein.
Nein, ja und nein. Haben wir ein Cuvée oder was?
Nein, nein, es ist reinsortig. Aber das hilft da auch nicht weiter.
Was heißt ja und nein? Was wächst denn nur im Burgunder, aus der Burgunder-Rebsorten?
Es wächst auch nicht im Burgunder, aber es hat was damit zu tun, aber dazu kommen wir dann schon noch.
Aber das heißt, es ist keine Burgunder-Rebsorte in irgendeiner Form?
Nein.
Fuck. Aber wir sind in Deutschland.
Richtig.
Shit. Was, wo? Wie? Wir haben den Silvaner ausgeschlossen, wir haben den Riesling ausgeschlossen, wir haben alle Burgunder-Rebsorten ausgeschlossen. Ui, das macht schon wieder ganz schwierig für mich da. Weil ich mir ansonsten an diese Struktur nicht herantasten kann, was das sonst noch sein könnte. Es ist sau schwer.
Richtig. Deswegen finde ich es ja beeindruckend, wie viel Mühe du da gibst.
Ja, ich versuche da jetzt irgendwo noch so ganz obskure Rebsorten aus dem Hinteren meines Hirns zu ziehen, sowas wie Auxerrois, weil es macht keinen Sinn.
Wirklich? Das ist Auxerrois.
Meine Freunde, deswegen machen wir diesen Podcast, damit manchmal sowas passiert.
Sehr gut bemüht. Wir haben tatsächlich Käsebrot im Glas.
Großartig. Käsebrot. Davon habe ich auch schon echt regelmäßig Tipps gekriegt jetzt. Ich bin einfach nur noch nicht dazu gekommen.
Es klingt jetzt wahrscheinlich für die meisten ZuhörerInnen ein bisschen seltsam, was wir da gerade reden.
Verstehe.
Aber der Wein hört tatsächlich auf den klingenden Namen Käsebrot. Und die Rebsorte ist tatsächlich Auxerrois oder Auxerrois, wie man auch irgendwie sagt, aber eigentlich ist es falsch, weil das ist schon französisch. Aber
ich hätte immer Auxerrois gesagt, spannend.
Ja, richtig, aber ja, ich habe extra nochmal das durch Übersetzer gejagt und mir das mehrmals ausgeben lassen.
Was sagt denn die Winzerin dazu, so sagen wir?
Ja, naja, es sagen alle irgendwo zwischen Auxerrois und Auxerrois, es ist auch wirklich wurscht.
Ja, passt. Wir wissen, was gemeint ist.
Das wirklich Geile ist, der Google-Übersetzer auf Deutsch sagt, Auxerrois.
Danke,
das finde ich eigentlich so dazu heißen. Aber ja, Auxerrois, wurscht. Jedenfalls eine Rebsorte, die wir noch nie im Podcast hatten.
Stimmt.
Und ich war mir echt nicht sicher, ob das noch passieren wird.
Also. Ja, es hat mir bis jetzt noch nichts von den wenigen Sachen, die an, ich sage Auxerrois,
ja, ja, alles gut. Ich werde es auch in der weiteren Folge immer wieder so sagen, weil es, finde ich, viel gewohnter ist. Ja. Aber, ja.
Ich habe bis jetzt vielleicht 5, 6 Mal diese Rebsorte im Glas gehabt und nie was, wo ich mich wirklich hart dran erinnert hätte.
Ich weiß nicht einmal, wie ich es 5, 6 Mal im Glasl gehabt habe, ja, ehrlicherweise. Also ich weiß auch zwar, aber das ist auch dann Ende. Also das, was ich mich wirklich erinnern können habe, war Udinstall.
Ja, genau.
Das ist einmal. Kenn, aber dann ist es relativ blank. Aber gut.
Ja.
Wir sind heute, um das einmal aufzulösen, bei der Winzerin, die hinter Käsebrot steht und du hast ja schon von ihr gehört, hast du selber gesagt.
Yep.
Und du kennst sicherlich auch die Etiketten.
Yes.
Wir sind bei der Tessa Maria Sprenger in Raunberg, südlich von Heidelberg, also im Weinbaugebiet Baden, beziehungsweise ganz genau im nördlichsten Teil vom Kraichgau sind wir da unterwegs.
Und so fühlt es sich ja an. Nicht warm.
Richtig, ist nicht warm, ist auch nicht wahnsinnig so, dass da irgendwie viel gearbeitet, aber dazu später mehr. Wir werden dann ergründen, warum die Tessa aktuell eine der spannendsten Winzerinnen Deutschlands ist, warum sie heute in Raunberg ihr kleines Weingut aufbaut. Und wir werden zumindest zum Teil klären, warum der Wein Käsebrot heißt.
Naja.
Aber bevor wir das tun, müssen wir natürlich noch einen kleinen Exkurs machen.
Bitte.
Auxerrois oder Auxerrois, was zur Hölle ist das überhaupt? Also es ist eine Kreuzung aus Pinot, also es hat schon einen burgundischen Teil und Heunisch und kommt höchstwahrscheinlich aus dem Elsass. Dort ist er immer noch die zweithäufigste weiße Rebsorte nach Riesling.
Wirklich?
Ja, war mir auch nicht bewusst. Und es wird ganz oft mit Pinot Blanc auch verschnitten, aber es schreibt halt keiner Auxerrois drauf.
Mhm, okay, das macht Sinn.
Nachdem das aber so üblich ist quasi, dass das mit Pinot Blanc verschnitten wird, darfst du im Elsass tatsächlich einen Wein als Pinot Blanc abfüllen und vermarkten, wenn 100% Auxerrois drauf drinnen ist.
Jetzt wundert mich gar nichts.
Nein, also das ist schon wirklich absurd.
Elsass, what are you doing?
Aber ja, Elsass. Elsass doing Elsass. Naja. Nachdem Auxerrois aber keinen Grand Cru-Status kriegen kann, da haben sie wieder schon aufgepasst, wird natürlich viel gerodet, also es gibt nicht mehr so wahnsinnig viel. Aktuell aber immer noch fast 2000 Hektar im Elsass und 3000 Hektar insgesamt. Also außerhalb vom Elsass ist dann wirklich wenig. Der Name Auxerrois kommt nicht von der französischen Stadt Auxerre, das liest man ganz oft, sondern ist tatsächlich ein alter Name vom Elsass. Also man hat früher statt Alsace tatsächlich Auxerrois gesagt.
Wirklich?
Mhm. Und daher kommt das Auxerrois. Also da ist man sich mittlerweile relativ einig.
Okay.
Du findest im Internet fast ausschließlich nur Auxerre. Also nur wenn du dann in die wirkliche Literatur gehst, findest du die Erklärung, dass das ein kompletter Schmarrn ist.
Spannend.
Habe ich sehr, sehr spannend gefunden. Neben Frankreich gibt es die Rebsorte auch in Luxemburg mit über 150 Hektar. Ist tatsächlich in Luxemburg eine relevante Rebsorte, weil die haben halt nicht so viel Fläche.
Mhm.
Auch in Holland gibt es es und sogar in England gibt es es. Warum auch immer.
Was?
Relevanter für uns ist natürlich, dass Auxerrois im Kraichgau als Spezialität gilt, wobei wir da bei irgendwelche 30 Hektar sind.
Okay.
Also auch wieder echt wenig. Insgesamt ist es auch eine recht zache Rebsorte, weil sehr dünnschallig,
mhm,
kleine Trauben und auch kleine Beeren, also extrem anfällig für alle möglichen Krankheiten.
Yep.
Die Beeren platzen auch noch sehr, sehr leicht auf, auch nicht gut,
mhm,
und zu allem Überfluss, und das wird jetzt schon ein bisschen verwundern, also mir jetzt zumindest verwundert, wie ich den Wein im Glasl gehabt habe, es hat grundsätzlich wenig Säure.
Das verwundert mich nicht, aber es verwundert mich halt.
Ja, eben. Also wie in der Kombination verwundert es mich schon. Ich habe es auch so im Kopf gehabt, quasi, dass das halt schwierig ist und wenig Säure hat. Mhm. Aber naja, es ist auf jeden Fall verständlich, dass sich das jetzt nicht unbedingt als die Top-Rebsorte durchgesetzt hat. Und ich schätze wahrscheinlich ähnlich wie bei uns, wird es auch den meisten Hörerinnen und Hörern so gehen, dass vielleicht einmal, vielleicht zweimal oder vielleicht auch noch nie Auxerrois im Glasl gehabt,
ja,
haben. Weil, ja, wie gesagt, so richtig wissentlich reinsortig trinken ist da schon echt schwierig, weil da gibt es einfach sehr, sehr wenige Exemplare, außer du gehst dann irgendwie ins Elsass.
Wir waren halt im Elsass.
Und da ist aber auch schon wieder,
ja,
ein Nischenprodukt.
Aber wenn du halt zu einem Winzer oder Winzer
verkosten fährst,
dann hast
dabei.
Du irgendwo,
genau,
mal ein Auxerrois, wenn du,
genau,
schaust.
Das verstehe ich, das kann sich ausgehen. Na gut, Exkursende, los geht's mit der Geschichte von der Tessa.
Ja, bitte.
Die Tessa wächst in Rauenberg südlich von Heidelberg auf, also das ist irgendwie eine halbe Stunde von Heidelberg, mhm, entfernt. Kleines Kaff, also auch dort, wo sie heute eben ihre Weine macht. Mit Wein hat ihre ganze Familie allerdings gar nichts zu tun. Sie hat gesagt, der Opa hat einmal so einen kleinen Weingarten gehabt, weil halt rund um dieses, ja, Städtchen mit alle Ortschaften, Zaum, sind es knapp 8000 Einwohner, also echt, mhm, nicht groß. Und das ist wirklich schon, da ist rundherum jedes einzelne Ding mitgerechnet. Selber erkennen das nicht mehr, als wie irgendwelche 3.000, 4.000 Einwohner sein. Und rundherum sind da halt einige Weinberge. Aber das ist alles komplett genossenschaftlich geprägt und hat in Wirklichkeit nirgends so richtig am Schirm, dass da überhaupt Wein gibt.
Mhm.
Die Tessa hat erzählt, dass ihre Familie schon immer sehr genussaffin war und es ist schon so auf Bio-Lebensmittel und so immer geschaut worden, aber Wein selber war jetzt kein großes Thema. Sie hat als Kind schon immer gern gekocht und backen und hat halt auch mal überlegt, ob sie nicht wirklich Köchin werden soll.
Ah ja.
Nach dem Abitur hat sie sich dann aber doch für ein Studium entschieden. Sie wollte trotzdem irgendwas machen, das halt in dieses Genussthema passt, weil das schon halt einfach taugt und weil es gewusst hat, das ist was für mich.
Mhm.
Und hat sich dann für Food Management an der Uni in Heilbronn entschieden.
Ah, Food Management,
genau,
okay.
Genau, das ist im Endeffekt so eine Art BWL-Studiengang, der aber sehr stark an diese Slow-Food-Idee angelehnt ist.
Mhm.
Die Tessa hat gemeint, das ist so ein bisschen ein Abklatsch von der Slow-Food-Universität in Bolenzo in Piemont.
Mhm.
Aber halt ein bisschen, sie hat gesagt, kommerzieller aufgebaut insgesamt von der von der gesamten Struktur und auch von dem, was du halt lernst, nochmal mehr ein bisschen auf, was ist wirklich der kommerzielle Aspekt dahinter.
Mhm.
Und sie hat gemeint, du hast da halt so Fokusthemen gehabt, da hast dann einmal das Thema Fisch und Fleisch zum Beispiel gehabt und warst auf Schlachtbetrieben, dann einmal auf Weingütern auch und einfach halt diese unterschiedlichsten Betriebe in der Lebensmittelindustrie hast du halt angeschaut. Auch jetzt nicht so auf der technologischen Seite tatsächlich, sondern wirklich auf diesem Genussphilosophie-Thema eher aufgebaut.
Mhm.
Also schon sehr, sehr spannend. Und sie hat gesagt, das haben auch viele Köchinnen und Köche zum Beispiel gemacht als weiteren Bildungsweg einfach. Und neben dem Studienbereich hast du immer auch einen Praxisteil gehabt, wo du bei Unternehmen mitgearbeitet hast. Und da war sie bei Alnatura, also bei einem großen Bio-Lebensmittelvermarkter. Und sie hat gemeint, das war tatsächlich sehr sinnvoll, weil die einen sehr anthroposophischen Ansatz dort erleben. Und sie hat extrem viel über biologische Landwirtschaft dort gelernt. Also super spannend für sie insgesamt und im Endeffekt ein totaler Glücksgriff, dass dieses Pflichtpraktikum quasi dort gemacht hat, weil ich finde, Alnatura hast jetzt am Schirm für, ja, das ist halt irgendwie, das gibt's bei Bio-Lebensmittelmärkten und so und bei DM oder so, bei Drogerien und sonst was, aber jetzt nicht so in die Tiefe, dass die irgendwie mehr als wie einfach nur irgendeine lustige Bio-Brain sind.
Mehr hätte ich auch gewusst,
ja. Ja, ja, also ich hätte das halt so klassisch abgestempelt, als ja passt, die wollen halt irgendwie. Und sie hat gesagt, nein, die sind da schon wirklich aus ideeller Sicht dahinter und nicht aus rein kommerzieller. Also das, mhm, habe ich total spannend gefunden. Und sie hat eben gesagt, dass dieser dieses ganze Praktikum quasi ihren Fokus auf dieses Landwirtschaftsthema nochmal extrem geschärft hat und da halt für sie relativ wichtig war in ihrer Entwicklung dann. Sie hat das Studium auch abgeschlossen und hat während dem Studium ihren Partner kennengelernt, der ist selber Koch, also auch komplett in der Genussecke. Und nach dem fertigen Studium hat sie gesagt, hat sie nicht so recht gewusst, wohin. Sie wollte sich nochmal irgendwie in dieses handwerkliche Thema vertiefen, irgendwas mit den Händen machen. Da war sie auch wieder beim Backen. Hat viel Brot gemacht, überlegt, ob es Bäckerin machen soll quasi. Hat aber nicht hundertprozentig gepasst. Und sie haben damals in Darmstadt gewohnt, die Tessa und der Christian, ihr Partner. Sind viel essen gegangen natürlich. Na, wenn er Koch ist auch noch, dann muss natürlich voll in das Genussthema rein. Und die Tessa hat dann auch in Restaurants im Service immer mal wieder gearbeitet, unter anderem beim Restaurant Emma Metzler und später auch beim Chairs in Frankfurt. Also schon einschlägige, gute Lokale, sagen wir mal so. Aber durch den Christian und ihre eigenen Erfahrungen hat sie auch gewusst, so richtig in dieses Restaurantthema rein, langfristig will sie eigentlich nicht. Also richtig in diese Küche rein und so, nicht ihrs. Aber sie haben damals natürlich begonnen, so ein bisschen mit Wein in Kontakt zu kommen, auch in der Tiefe, weil wenn du so essen gehst, dann ist natürlich immer Weinbegleitung dabei. Und sie hat gesagt, wo sie so richtig abgeholt worden sind, waren immer wieder diese Naturweinrichtungen. Also die biologisch oder biodünn bewirtschafteten Sachen. Also so ein bisschen diese Tendenz war da schon mal aufgebaut, aber ganz rudimentär. Und nachdem sie eben nicht gewusst hat, wo es weiter hingehen wird, hat sie sich mal Zeit genommen und ist nochmal zu Alnatura. Und das hat ihr eh voll getaugt und da hat halt da nochmal ein Jahr lang quasi gearbeitet. Und gleichzeitig sind sie dann auch in Darmstadt immer öfter in unterschiedliche Lokale gegangen. Dabei auch ein Weinladen, der genau diese spannenden Sachen gehabt hat, die für sie quasi gerade interessant waren, die halt sehr in dem Bio-Dünn-Thema drin waren, nämlich Wiener Zentral.
Ah.
Und das ist jetzt so richtig der Punkt, wo die Tessa reinkippt in das Weinthema. Also sie merkt, wie verstaubt dieses Wein-Image, das man als Nicht-Weinfreak hat, also ist. Sie merkt, wie tief und wie divers das ganze Thema ist und sie will halt voll rein. Also sie checkt, wow, das ist so komplex, geil, da möchte ich rein. Weil das war auch so ein bisschen was, was ihr zum Beispiel bei diesem ganzen Bäcker-Thema und so gefällt hat, dieses Komplexität und Community und Tiefe und unterschiedlichste Sachen, wo halt Wein natürlich noch schneller, noch viel mehr aufmacht. Ne?
Stimmt, ja.
Und sie hat sich halt innerhalb von kürzester Zeit einmal so richtig versucht, einen Überblick zu verschaffen über die ganzen Weinregionen, sehr angefixt von diesem ganzen Thema. Und eins dieser ganz großen Erlebnisse, die sie noch im Kopf hat, ist zum Beispiel eine Flasche Chardonnay 2018 von Moritz Kissinger. Und das ist halt sehr früh, weil die 18er, die sind schnell, die waren wenig, die sind schnell weggegangen. Und das war noch bevor dieser Hype so richtig angekommen ist. Also da hat noch gar niemand gewusst, wer das eigentlich ist, mehr oder weniger. Und sie hat halt so eine Flasche irgendwo mal ergattert und das hat sie halt komplett geflasht. Also sowohl in Christian als auch sie hat erzählt. Und ja, halt richtig reingekippt. Ne? Die war richtig in dem Weinthema drinnen. Und dann ist ja auch recht bald klar geworden, dass das vielleicht wirklich das sein könnte, nach dem sie sucht. Ne? Du hast dieses Landwirtschaftsthema, du hast aber auch diese Fermentation, du hast Veredelung von einem Produkt, arbeitest handwerklich, arbeitest auch wirklich in der Natur draußen und hast eben diese unendliche Vielfalt, unendliche Komplexität. Passt. Sie will das lernen. Ist immer noch extrem schwer zum Verstehen, hat sie gesagt zu der Zeit, obwohl sie halt eh schon sie einen nerdet, aber trotzdem ist immer noch ultra komplex, wie das dann wirklich geht, wie dieser eine Wein dann gemacht wird oder wie das alles zusammenspült quasi. Und sie sagt, passt, kündigt ihren Job bei Alnatura und fängt nochmal ganz neu an.
Stark.
Ausbildung zur Winzerin, ja. Also wirklich.
Also Ausbildung.
Ja, ja, klar. Der erste Schritt ist natürlich einmal gar nicht so einfach, nämlich einen Ausbildungsbetrieb finden.
Yep.
Und vor allem mal überlegen, wo willst du eigentlich hin? Und das war echt nicht so easy, hat sie gesagt. Das soll halt irgendwie ein spannender Betrieb sein. In diesem Spannungsfeld, das war ja damals schon klar, irgendwo zwischen diesem Naturwein-Thema, das da überall gerade kommt und das da gerade relativ stark ist und das ja auch taugt, aber auch zwischen Klassik und Naturwein drinnen. Nicht diese ganz harten, nur maischevergorenen Sachen, nicht nur Klassik und einfach nur komplett oldschool, sondern halt irgendwo da dazwischen. Das war ja damals schon klar, dass ich das halt am meisten taugt und dass das selber am meisten trinkt.
Und das war dann 2019, 2020, 2021 spätestens.
Genau.
Ne?
Wir kommen gleich nochmal im Detail auf die Jahreszahlen. Wichtig, neben dem Natural- und Classic-Spannungsfeld war auch noch eher in der Region und nicht komplett irgendwo.
Okay.
Einfach aus dem Punkt, weil sie gesagt hat, wer weiß, ob das wirklich das ist. Ich habe es ja trotzdem noch nie gemacht. Ne?
Ja, okay. Also
jetzt, weil mich das Thema fasziniert und so, du kannst halt nicht einfach mal, so wie du jetzt ein Brot backen kannst, daheim kannst du jetzt nicht sagen, ich mache jetzt schnell mal Wein. Ne? Also
schwieriger, halt, langwieriger,
ja, genau,
geht es ja nicht so ganz,
genau,
also, aus daheim.
Kannst eh machen, aber das ist, glaube ich, der Ausbildungsschritt trotzdem immer noch der einfache. Nee, jedenfalls hat sie gesagt, okay, passt, was könnte das sein? Und hat halt einmal überlegt und war sich noch nicht sicher, was es werden soll. Und dann hat in der Zeit gerade ein Event stattgefunden, das generell viel in der Weinszene bewirkt hat und wo einfach sehr viel passiert ist. Die Spritzeria Nierstein am Weingut Schätzl. Und die Tessa und der Christian als gastroaffine Leute und mittlerweile weinbegeisterte Menschen sind natürlich dort.
Mhm.
Das ist irgendwie 40 Minuten von Darmstadt entfernt, also das ist machbar.
Ah.
Und die Tessa sagt, das hat einfach passt, ne? VDB, aber doch irgendwie ganz anders, komplett eigenständig, lauter junge Leute, gerade
ja,
bei dem Event da, aber auch im Weingut. Totale Aufbruchsstimmung da 2020, mhm, kleines Team damals und der Kai Schätzl halt ein kompletter Visionär.
Yes.
Und so beginnt sie ihre Ausbildung am Weingut Schätzl und sie hat gesagt, das war halt unglaublich toll. An einem von den ersten Tagen haben sie diese Fasstürchen von den gereinigten Fässern wieder eingesetzt. Und eine komplett handwerkliche Arbeit, nichts wahnsinnig Spektakuläres, aber sehr meditativ, hat die Tessa gemeint. Und sie hat gesagt, sie ist im Zug heimgesessen und hat einfach nur grinst, weil das einfach so taugt hat.
Ach, süß.
Und da hat sie halt wirklich gewusst, okay, das passt,
mhm,
das will ich wirklich machen. Und diese ganze Lebensweise, mit der Natur zu arbeiten, draußen zu sein, mit den Händen was zu machen, halt komplett anders als alles davor,
ja,
war halt wirklich das, was sie gesucht hat.
Ich glaube, wenn du sowas suchst, dann tust du gar nicht so leicht, weil es sowas Spezifisches ist.
Extrem, ja.
Du musst, also ich meine, wenn du das finden kannst im Wein, wenn du es für dich selber schon irgendwie sehen kannst, dass es im Weinbereich liegt, dann ist das eh super. Aber ich glaube, es gibt viele Leute, die genau sowas suchen und halt
aber
nie auf den
wissen.
Wein,
ja,
auf das Weinthema kommen,
weil es ja, halt
weit weg ist von einer.
Ja, und weil es auch viel zu verschlossen ist, dafür wiederum reinzukommen. Mhm. Also, weil wenn du das, so wie die Tessa auch gesagt hat, dir ist das ja auch nicht bewusst gewesen, wie cool die Weinwelt eigentlich ist,
ja,
und wie divers das eigentlich ist. Und wenn du das von außen betrachtest, dann stoßt du halt schnell einmal an diese, ja, klassischen Grenzen,
ja,
die es seit Ewigkeiten gibt. Gott sei Dank haben halt so Sachen wie Naturwein da ein bisschen was geöffnet, mhm, und da mehr Leute dazu braucht, die sonst vielleicht nicht dazugekommen waren. Aber ey, ich glaube auch, das ist total schwierig, weil das ist ja eigentlich, also der grundsätzliche Wunsch, was mit den Händen zu machen und was in der Natur zu machen, das hat ja noch nichts mit Wein zu tun.
So ist es.
Aber das, wenn du nichts mit Wein zu tun hast, dann kommst du dort nicht hin. Ja?
Ja.
Ja. Jedenfalls hat sie gewusst, okay, das ist cool,
mhm,
das taugt mir. Und hat in der Zeit dann auch begonnen, einen ersten Weingarten zu pachten bei ihren Eltern.
Ah, weil, wirklich parallel gleich.
Voll. Boah. Weil sie wollte selber was ausprobieren, was sie halt da jetzt alles bei den Schätzels auch lernt,
mhm,
und
ja,
dann selber mal umsetzen. Weil es trotzdem noch was anderes, wenn du halt sagst, okay, passt, ich krieg da was mit, zu ich kann das jetzt selber mal ausprobieren. Und sie wollte das halt selber für sich einfach einmal testen, was passiert, wenn ich das mache quasi.
Verstehe aber voll. Also es ist cool,
ja,
wenn du das tatsächlich parallel machen kannst.
Das denke ich mir auch, ja.
Wenn du die Möglichkeit hast, weil dann prägt sich das alles nur mal mehr ein natürlich. Also alles, was du lernst, lernst doppelt.
Klar, und die Tessa ist da schon doch ein dicken Öder als der klassische Ausbildungs- Auszubildende quasi.
Ja.
Weil die hat doch schon ein Studium hinter sich und behirnt das vielleicht auch nochmal anders. Also,
mhm,
deswegen hat sie sich das schon so wirklich überlegt gehabt quasi und hat dann in die Osterferien frei gehabt quasi, weil da war am Weingut Schätzl nichts quasi, die haben dazu gehabt und haben die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen halt heimgeschickt,
mhm,
und sie war halt voll motiviert und sie hat erst Anfang des Jahres quasi angefangen gehabt,
mhm,
und war halt mega motiviert und sie dachte, okay, passt, ich muss die Zeit irgendwie nutzen, ne? Also ich kann jetzt nicht nichts machen, das geht nicht. Und hat einen Kollegen gefragt, nämlich den Uwe Lange vom Weingut Forgerac, einen Biodynamie-Pionier bei einer um die Ecke. Quasi der Einzige, der irgendwie spannenden Wein macht bei einer. Ganz, ganz klar, großteils Pinot Noir, das ist echt mini-mini-Ding. Habe ich auch noch nie gehört gehabt. Und die Tessa fragt ihm halt, ob sie über Ostern ein bisschen bei ihm mitarbeiten kann und sie das anschauen kann. Und der sagt natürlich, ja passt, let's go. Ich meine, du bist motiviert, super. Und neben seinen Weingärten auf der steilsten Lage auf einem von den vielen Hügeln rund um Raumberg, wo man Richtung Pfalz umschaut, auf der anderen Seite vom Rhein quasi, neben diese Weingärten steht ein verwilderter Auxerrois-Weingarten.
Ja.
Und der Uwe sagt zu ihr, eigentlich ist es ja total schade um den alten Weingarten. Den solltest du pachten, vielleicht findest du außer wem der gehört quasi. Also er hat selber auch nicht gewusst, wer der Besitzer oder die Besitzerin ist.
Mhm.
Hat nur zu ihr gesagt, hey, das war vielleicht was, sind irgendwelche 1000 Quadratmeter und die Weingärten, in denen sie da stehen, die nennen die Einheimischen halt Käsebrot. Käsebrot. Und klar, die Tessa findet außer, wem das gehört. Ja. Sie ist voll in der Motivation, also das ist das geringste Problem quasi. Kann ein Weingarten tatsächlich pachten und der Wein in unserem Glas ist natürlich von dort.
Wissen wir, wieso die Einheimischen diesen Ort Käsebrot nennen?
Tatsächlich nicht. Also wir wissen, dass es auch so, also diese Sublage quasi heißt tatsächlich Käsebrot. Das ist auch in den Geomaps quasi so aufgezeichnet.
Ist es eine eingezeichnete Lage, die Käsebrot heißt?
Es ist keine Lage, sondern halt das Unterding quasi, also ein Einzelteil. Ja, Parzelle oder mehrere Parzellen zusammen halt, okay, mehr oder weniger. Die sind tatsächlich als Käsebrot eintragen, aber warum das wirklich so heißt, weiß keiner.
Es ist mir schon wieder wurscht, Hauptsache es ist so eintragen. Wie
ja,
geil.
Ja, voll geil. Also ich habe auch extra nochmal nachgeschaut, ob das wirklich so eintragen ist, weil ich das selber sehen wollte. Und wenn du, ich glaube, Geosphere oder so irgendwie hast, es gibt irgendwie so ein eigenes Ding für Baden-Württemberg. Da kannst du schauen und da kannst du die einzelnen, es ist nicht nach Weinlagen eingeteilt halt. Das ist halt einfach ein Bereich quasi und der steht tatsächlich mit Käsebrot so drin.
Großartig. Das finde ich richtig gut.
Ja, richtig geil, ja. Aber nein, wir wissen nicht, warum es wirklich so heißt. Das ist ein bisschen ein Mysterium und das versucht die Tessa auch rauszufinden, aber es hat es auch noch nicht geschafft. Also mal schauen, vielleicht meldet sich jetzt irgendwer, der schon länger dabei ist und weiß, warum das so heißt. Glaube ich nicht, aber mal schauen. Vielleicht will irgendwer recherchieren. Also viel Spaß. Jedenfalls, der erste eigene Weingarten. Die Tessa beginnt also den zu rekultivieren nebenbei und ist bei den Schätzels, also in diesem kleinen, jungen Team, hat auch viel Verantwortung, hat sie gesagt, schon damals, vor allem für das, dass sie halt überhaupt kein Wissen eigentlich gehabt hat,
dass
wie sie da reingekommen
ist. Dass sie eigentlich
auch Azubi ist, ne? Voll, also komplett von außen auch, nicht einmal irgendwie so, ja passt, ich war schon am Weingut vorher, weil ich bin der Sohn oder die Tochter von XY, sondern gar nichts, aber jetzt sofort viel zutraut worden, sie hat viel machen dürfen und dadurch natürlich extrem viel gelernt. Was die Tessa zu dem Zeitpunkt noch nicht am Schirm gehabt hat, im Weinbau ist ja in Deutschland ganz klassisch, dass du in der Ausbildung zwischen verschiedenen Betriebe wechselst.
Genau.
Das hat es erst gecheckt, wie in der Berufsschule halt alle davon geredet haben, wo sie jetzt als nächstes hinwechseln, zu welchem Betrieb. Und sie hat erst einmal gedacht, naja, bei mir rennt das eh so super, warum soll ich wechseln? Und sie hat es halt kennt aus anderen Berufsbildern, dass man da nicht wechselt. Ne? Weil woanders machst du auch Ausbildung bei einem Betrieb A und dann bist bei Betrieb A und dann nach der Ausbildung überlegst du, was du weiter machst. Und im Weinbau ist das halt ein bisschen anders. Und grundsätzlich ist es extrem leiwand, weil gerade wenn du als Quereinsteigerin da reinkommst, dass du verschiedene Betriebe siehst, ist ja super.
Yes.
Und so hat sie sich dann auch dazu entschieden, schon zu wechseln. Und ihr zweiter Ausbildungsbetrieb wird auch ihr prägendster sein. Über glückliche Umstände, hat sie selber gesagt, ist sie zum wahrscheinlich bedeutendsten Weingut Deutschlands gekommen, nämlich zum Klaus-Peter Keller.
Ich habe gewusst, dass KPK jetzt fällt. Aha. I knew it.
Glückliche Umstände nämlich so, dass der Außenbetriebsleiter von die Schätzels gut mit einem Mitarbeiter von Keller war. Und die haben irgendwie über Ausbildung geredet. Und bei den Kellers hat schon länger kein Azubi mehr gegeben. Und der Mitarbeiter hat früher aber bei anderen Betrieben selber die Ausbildung übernommen, hat also auch diese Berechtigung dazu gehabt, Leute auszubilden. Und hat irgendwie in dem Gespräch mit dem Außenbetriebsleiter von die Schätzels gesagt, ja, puh, irgendwie wäre das leiwand, ich würde eh gern wieder mal wen ausbilden. Und hat das dann auch quasi beim Klaus-Peter halt vorgebracht und der hat gesagt, ja, eigentlich eine geile Idee, warum nicht? Und du hast die Berechtigung, also wir können das tatsächlich machen. Das ist jetzt nicht der Riesenaufwand. Spannend. Ja, vielleicht machen wir das wieder.
Das ist lustig, weil ich habe in Erinnerung gehabt, dass Klaus-Peter Keller irgendwas zum Tun gehabt hat mit der Tessa. Also dass die zwei Namen irgendwie in Verbindung gewesen sind. Aber ich habe mir gedacht, das ist eher so eine Connection wie bei Moritz Kissinger oder sowas in der Richtung, dass dann, was weiß ich, der Wein einmal erwähnt worden ist oder irgend sowas in der Richtung. Eher sowas.
Nein, sie war tatsächlich bei KPK und sie hat selber gesagt, nie im Leben hätte sie sich dort beworben. Ne? Weil, also, oder auch traut doch, dass das überhaupt geht. Weil das ist halt dann doch so, man ist halt irgendwie ehrfürchtig vor diesem Weingut. Ja? Und so denkt sie halt so, wow und Wahnsinn und dieser Riesenname und bla bla und glaubt gar nicht, dass die irgendwen ausbilden würden oder sonst was. Und so ist das halt einfach wirklich durch einen sehr, sehr schönen, sehr, sehr guten Zufall entstanden. Und dann war natürlich klar, also wenn du die Chance kriegst, musst du es natürlich nutzen. Ne?
Ja, sicher.
Und die Tessa selber hat gesagt, es war insgesamt einfach extrem besonders, so hat sie es ausgedrückt. Das ist eine ganz eigene Welt, hat sie gesagt. Also so einen extrem intensiven Blick auf die Weinberge, diesen enormen Fokus auf die Weinberg und dann aber gleichzeitig immer diesen kompletten Weitblick auf die gesamte Weinwelt. Das hat sie gesagt, das war für sie immer so spannend, wie sich das beides auch ausgeht und wie intensiv das gemacht wird, auch natürlich dieses ständige Verkosten, haben wir in einigen Folgen schon gehört, dass das ein enorm wichtiger Part da bei den Kellers ist. Und der Klaus-Peter Keller hat mal in einer Runde auf die Frage, was eigentlich ein großer Winzer wirklich braucht, einfach nur gesagt, Gefühl braucht man.
Ja.
Und das hat die Tessa gesagt, das ist zwar eine einfache Aussage und so, ja, kann man jetzt sagen, ja gut, eh nichts sagen und bla bla, kannst alles eininterpretieren. Aber sie hat gesagt, für sie war das schon eine relativ wichtige Aussage, weil für sie war halt damit auch klar irgendwie, es geht nicht um das, was du schon alles gemacht hast oder wo du herkommst oder was du für eine Ausbildung hast oder sonst was, sondern du brauchst Gefühl. Und es gibt dann natürlich gerade als Quereinsteigerin schon eine gewisse Bestätigung, du kannst das auch kennen. Du musst nicht 100 Generationen hinter dir haben, sondern das geht auch so.
Stimmt, ja.
Und sie hat halt gesagt, du brauchst halt dieses Gefühl für Handwerk und für die Natur und genau das wird dort halt gelebt. Mhm. Und sie hat selber gesagt, das ist schwer in Worte zu fassen, weil es, ja, es war halt extrem wichtig und es war alles so anders irgendwie für sie, weil sie hat gesagt, es ist nicht so einfach zu sagen, aber es war halt wirklich von Arbeit im Weingarten bis über das Probieren von allem, was in der Weinwelt Rang und Namen hat oder auch keinen Namen hat. Natürlich sehr starker Fokus aufs Burgund, weil das trinken sie halt sehr gern.
Ja, sicher.
Aber da ist wirklich alles aufgerissen worden, über alles diskutiert worden. Die Tessa hat auch dort gewohnt während ihrer Zeit und ist dann oft in der Nacht nach heimgefahren, die rund 40 Minuten, und hat ihre Weinberge bearbeitet quasi. Also ja, sie hat es schon richtig gepusht. Mhm. Also sie hat dann mittlerweile auch schon einen zweiten kleinen Weingarten mit Weißburgunder dazu nehmen können, auch direkt im Käsebrot.
Boah.
Und sie hat erzählt, die Kellers haben das natürlich komplett gepusht. Ne? Mhm. Die haben das voll geil gefunden, dass sie da was Eigenes macht, voll unterstützt. Die haben ja gebrauchtes Barrique geschenkt, sie haben gemeinsam die ersten Fassproben probiert und so Sachen. Und das ist natürlich schon richtig leibend, weil du hast so ein Renommee, du kannst dich eigentlich komplett drauf ausruhen und hast so ein Standing und sagst, ja passt, voll geil, du machst da was Neues, leibend, let's go, sag uns das. Und ich meine, das ist irgendein alter Weingarten, der rekultiviert ist und das ist ihr allererster Wein, also das kann alles sein. Ne? Und die haben gesagt, ja damit, voll cool, spannend und Fassproben und Feedback und gehen wir.
Wie großartig ist das?
Es ist richtig, das habe ich auch richtig, richtig cool gefunden. 2021 hat sie also den ersten Weinberg gepachtet und bewirtschaftet, von Anfang an biologisch. Das war für sie klar, wobei jetzt der Zertifizierung erst ein Thema der Zukunft wird.
Verstehe.
Dazu später auch nochmal mehr. Jedenfalls hat sie 2021 auch schon die ersten Osserat-Trauben gelesen und verarbeitet. Das waren ganze 50 Liter. Mhm. Und gepresst hat sie das mit einer Mini-Korbpresse, sie hat gesagt, quasi eine Kinderkorbpresse.
Ja.
Also halt wirklich ganz, ganz wenig Menge. Und 2022 hat es dann den Weißburgunder auch schon gehabt. Und das war dann damals Abarik und knapp 100 Liter vom Osserauer dazu. Das war dann der erste offizielle Jahrgang, der auch wirklich am Markt gekommen ist.
Ja gut, weil 50 Liter ist halt ein halber Glasballon voll, so ungefähr.
Voll, also das ist natürlich überhaupt gar nichts. Und da kannst du auch nur irgendwie halt ein paar Sachen einmal irgendwie zum Kosten herbringen und so. Das kannst du nicht wirklich am Markt bringen. Ja, voll. Aber wie gesagt, das war ja insgesamt first and foremost einmal dafür da, dass sie das ausprobieren kann.
Ja.
Ein Keller hat sie damals natürlich keinen gehabt. Hm. Entsprechend ist das alles in der Garage ihrer Eltern passiert.
Ja, gut.
War übrigens bis vor kurzem noch so. Und ziemlich tricky, weil das sind ganze 20 Quadratmeter.
Ui.
Mit Fässer, Kartons, Flaschen und so ist das gar nicht so easy.
Lagerlogistik.
Ja, ja. Außerdem war es auch ein bisschen sehr intim, hat sie gemeint, wenn die Händler zum Verkosten dann da waren, weil wo sollten die sonst hinkommen? Und dann gingen sie aufs Klo im Elternhaus und sehen die ganzen Kinderfotos von der Tessa. Naja.
Sicher also, sehr sympathisch.
Auf jeden Fall, aber war jetzt nicht die optimale Lösung, sagen
wir mal
so.
Ja.
Naja, es gibt auf jeden Fall später dann ein Update zum neuen Keller. Mhm. Jetzt müssen wir aber mal die Ausbildung abschließen. Die Tessa macht nämlich noch die Lese bei den Kellers und zu Hause natürlich auch in ihre Weingärten 2022. Mhm. Und dann ist sie mit der verkürzten Ausbildung dank der Matura bzw. Abitur ja auch schon fertig. Ne? Die ist ja dann nur 2 Jahre statt 3 Jahre.
Ah stimmt, sie braucht nur 2 Jahre. Ja.
Richtig. Für sie geht es dann daheim erstmal darum, die Weingärten kennenzulernen. Mhm. Das Ziel ist halt wirklich, das möglichst pur in die Flasche zu bringen. Mhm. Weil Weißweine ohne Reinzuchthefe, ohne Schönungen, ohne Filtration, das gibt es in der Ecke im Endeffekt noch gar nicht. Das heißt, das war für sie wirklich einfach einmal schauen, was passiert denn da, wenn man das so macht.
Ja.
Und auch die ersten Jahrgänge vom Osserauer sagen der Tessa schon, da geht was. Mhm. Das hat Potenzial. Gott sei Dank, weil sonst ist es, glaube ich, wirklich schwierig, dass du da dran bleibst.
Ja, oder du musst dir überlegen, ob du dann weggehst von da.
Genau, genau. Und da war ihm klar, okay, das funktioniert, da gibt's was. Mhm. Und gleichzeitig muss man auch sagen, das ist vielleicht jetzt ein bisschen vorgegriffen schon, aber wir werden in der Geschichte später noch hören, warum die Tessa da nicht weg will. Mhm. Jedenfalls, kennenlernen der Böden daheim ist natürlich einmal das Wichtigste. Das war aber natürlich auch noch nicht alles. Mhm. Die Tessa muss schon einmal weg, und zwar dort, wo die wichtigste Rebsorte ihrer Heimat herkommt. Hauptrebsorte ist auch im Kraichgau der Spätburgunder. Und für sie war immer klar, dass sie auch Rotwein machen will.
Ah, okay.
Also muss natürlich ins Burgund gehen.
Ja.
Aber wohin? Erstens einmal ist es ein Weingut sein, das biologisch oder biodynamisch arbeitet.
Klar. Okay, ja.
Nicht zu groß, eher ein kleinerer Betrieb, hat die Tessa gemeint. Nicht zu klassisch, weil bei den Kellers hat sie jetzt eh schon die Klassik in der Perfektion gesehen, mehr oder weniger.
Ja.
Und sie will halt auch da weiterhin irgendwo dazwischen rein, also zwischen diesem Naturweinthema und der Klassik, in dieses Spannungsfeld, sauber, energiegeladene Weine ohne Eingriffe, ne? Kein Betrieb, der ewig lange Familienhistorie hat, hat sie ja auch nicht. Irgendwas, was eher ein Anknüpfungspunkt für ihre eigene Karriere sein kann. Mhm. Und optimalerweise von einer Frau geführt.
Yes, yes. So, wo gehen wir hin?
Richtig, weil die Weinwelt ist eh schon männerdominiert genug, hat die so Tessa gemacht. Es. Vollkommen richtig. Ich will einmal sehen, wie das eine Frau macht. Mhm. Und dann hast du natürlich auch schon, weil die Weinwelt genauso ist, wie sie ist, nicht mehr so viele Optionen. Sie geht zu Les Vores. Also ja. Zur Katharina Sade. Mhm. Bonuspunkt natürlich, die Katharina kommt selber aus Deutschland und spricht Deutsch.
Das hilft schon.
Das war natürlich nochmal extra. Die Tessa kann sehr gut Französisch, aber sie hat einfach gesagt, gut, das ist nochmal einfacher,
ja.
Wenn man die ganzen Fachbegriffe und sonst was, wenn man das einfach nochmal in der Muttersprache erklären kann, hast du halt nochmal einen Vorteil.
Yep.
Und bevor sie ins Burgund geht, zeigt sie ihren ersten Wein einmal so ein bisschen unter der Hand her. Mhm. Noch ohne Etikett, nicht mal gefüllt, nur als Fassprobe. Und die ersten Reaktionen, hat sie gesagt, sind so ein bisschen überfordert gewesen. Mhm. Also keiner hat so richtig gewusst, was das sein wird, was mhm. das sein soll. Sie hat auch gesagt, weder war der Wein fertig, noch hat es ein Etikett gegeben, eine Flaschen auch nicht. Also es war wirklich halt in kleinsten Mengen zum Probieren.
Ja, sicher.
Und so eine klare Idee war dann auch nicht erkennbar, weil halt einfach noch nichts zusammenpasst hat. Das war vielleicht auch einfach irgendwo zu früh. Mhm. Aber es hat nicht wirklich so eingeschlagen oder es ist nicht sofort gekommen, wie man es jetzt erwarten würde. So, die Leute haben gesagt, das war so geil. Sie hat wirklich gesagt, das war am Anfang mal ein bisschen challenging und schwierig auch die Situation insgesamt natürlich. Mhm. Gleichzeitig kommen durch ihr Praktikum bei Keller immer wieder Leute auf ihr Instagram-Profil.
Ja.
Weil das spricht sie natürlich herum.
Klar.
Ne? Und sie hat gesagt, die schreiben da dann, ob sie nicht was von dem Wein kaufen können. Also das ist schon extrem. Du kriegst sofort Aufmerksamkeit durch die Keller. Sie hat gesagt, das ist natürlich wahnsinnig super.
Ja.
Gleichzeitig kommen da aber ständig Leute, die sagen, ja, sie würden jetzt gerne den Wein kaufen, ohne das jemals probiert zu haben, ohne dass da irgendwas am Markt ist. Mhm. Einfach nur, weil sie bei den Kellers war. Und so, ja, sie würden jetzt 50 Flaschen kaufen. Weil die Leute einfach, sie denken, ja, wenn das von der, in der Keller-Dynastie
ja,
quasi
ja,
ist,
vom
Ding wird das passen. Mhm. Und dann wird das vor allem wahrscheinlich auch irgendwann teuer werden, ne?
Ja, das ist sowieso dieser Irrsinn mit dem Spekulieren.
Richtig. Und sie hat gesagt, ja, das war schon echt komisch. Und sie hat auch sofort gesagt, sie hat das dann gleich einmal abgetraut und gesagt, sie macht das so nicht.
Ist auch gescheiter so. Weil erstens, man hat ja, wenn es dreimal 50 Flaschen verkauft,
ja, erstens geht es
gar nicht. Weg, ja, ne?
Erstens geht es gar nicht. Zweitens ist es einfach halt nicht wahnsinnig leiwand, wenn irgendwer einfach deine Flaschen aufkauft, ohne das jemals verkostet zu haben. Du weißt nicht einmal, ob der Person das überhaupt taugt.
Ja.
Und sie hat ja gesagt, das ist ja kein nachhaltiger Ansatz irgendwo. Und deswegen hat es Gott sei Dank, weil ich verstehe schon, wenn du frisch reinkommst, hast du noch nichts gemacht und auf einmal sagt wer zu dir, kauf da jetzt Flaschen, dann sagst du schnell mal, war geil, weil ich meine, die ersten Flaschen richtig verkaufen, ist halt schon geil. Aber Gott sei Dank hat sie das halbwegs gedodged und hat das ausgelassen. Aber auf jeden Fall schräg. Hm. Die Tessa ist jedenfalls von Mai bis Oktober bei Les Vores, lernt da diese Lebensweise im Burgund auch nochmal richtig kennen und erleben. Also dieses Selbstverständnis, wie der Wein gemacht wird. Sie sagt selber in Deutschland, und ich würde sagen, das ist in Österreich genauso, will man Wein machen, immer noch, der so ist wie im Burgund oder der so ist wie im Bordeaux. Mhm. Also immer dieses wie XY.
Ja.
Und dort wird einfach gemacht und sie sagt auch gar nicht so viel über das Produkt nachgedacht im Vorfeld. Bei uns wird viel mehr über das Produkt nachgedacht, wie das dann sein soll. Mhm. Und dort wird einfach einmal grundsätzlich davon ausgegangen, dass das, wenn der Prozess gut ist und wenn der Prozess in der Perfektion ist, dann wird das Produkt sowieso Weltklasse. Und das ist schon, finde ich, eine sehr spannende Überlegung,
ja.
Weil dieses Selbstverständnis, das gibt es natürlich bei uns nicht.
Mhm.
Natürlich gibt es einzelne Winzerinnen und Winzer, die sehr viel Selbstvertrauen haben und auch einfach wissen, dass sie da was Geiles rausholen können.
Ja doch, es stimmt schon. Es gibt dieses Selbstverständnis, aber nur in ganz, ganz, ganz wenigen Fällen.
Richtig.
Und Winzerinnen und Winzer bezogen.
Richtig.
Nicht ortsbezogen.
Richtig. Und dort ist ja wirklich ortsbezogen. Da ist ja wurscht, wen du fragst. Die sind alle überzeugt davon, dass das so geil wird.
Sicher.
Und auch wurscht, in welcher Methodik quasi, also wurscht, welchen Zugang die haben.
Ja,
weil das wird so geil, weil wir wissen schon, was wir tun.
Ja.
Das ist schon arg, ja. Mhm. Und sie hat gesagt, sie hat sich da schon einmal ein anderer Ort des Weinmachens irgendwo nochmal geöffnet quasi.
Mhm.
Und noch mehr diese Naturverbundenheit, gerade bei der Biodynamie natürlich. Und gleichzeitig sagt sie halt, ganz ehrlich, im Burgund will ich nicht Winzerin sein.
Wirklich?
Nein, sie hat gesagt, diese unendliche Perfektion und Dichte an genialem Wein, der ganze Druck, das hat schon eine Kehrseite. Also da ist
klar,
viel Selbstverständnis und viel, ja, wir kennen das schon. Aber gleichzeitig hat sie gesagt, boah, also machen würde sie es echt nicht. Weil
ja,
die Pressure ist anscheinend schon wirklich Vollgas.
Du hast halt da einfach großartigste Weine, großartigste Winzerinnen in Hülle und Fülle.
Ja.
Das, du kannst kaum irgendwas Neues erfinden, was
ja,
nicht irgendwer schon mal in Perfektion gemacht
richtig
hat quasi. Ja, ich verstehe es, dass das sehr, sehr anstrengend ist und dass man das vielleicht da einfach nicht machen will.
Ja, ich glaube, es klingt von außen um einiges geiler, weil du halt da denkst, ja passt, du hast da eine gewisse Sicherheit, wie wir es auch bei Maisonmeyer gehört
genau,
haben und so.
Beim
Nico. Ist da Sicherheit, dass sie das verkauft
ja
und so. Aber gleichzeitig ist es halt einfach schon ein paar hart. Auch das wieder, kommen wir mal in Trauben. Ne? Also
ja. Ja, das ist
crazy,
sowieso immer der erste Punkt beim
voll
Thema Burgund.
Voll. Jedenfalls geht es gleichzeitig zu ihrer Zeit in Frankreich natürlich auch daheim weiter.
Mhm.
Die Tessa fährt extrem viel zwischen Burgund und Raumberg hin und her.
Puh.
Sie hat mittlerweile noch zwei kleine Weingärten dazugekriegt und steht bei rund 0,5 Hektar.
Mhm.
Alles alte Reben und sie hat halt nicht nachsagen können, der Klassiker. Der Christian, ihr Partner, macht auch sehr, sehr viel daheim in der Zeit.
Mhm.
Der hat natürlich keine Ausbildung im Weinbau, aber durch ihre Stationen und die gemeinsame Leidenschaft hat er halt extrem viel mitgekriegt.
Ja.
Und für die Tessa ist das halt der ultimative Spagat. Daheim alles super machen, gleichzeitig im Burgund voll eingespannt. Und natürlich maximal viel lernen wollend.
Mhm.
Richtig zach. Aber sie halt nicht, wie viele andere Winzerinnen und Winzer Eltern hat, die aus dem Weinbau kommen.
Ja.
Also sie kann jetzt nicht dem Papa sagen, hey, oder der Mama, mach einmal schnell Rebschnitt, weißt eh, wie ich das will, mach halt das und das ein bisschen anders, wie du das früher gelernt hast. Und das war's, das gibt's halt nicht.
Mhm.
Also war halt viel Christian anleiten, der aber halt auch selber erstens einmal einen Job hat
ja, ja,
und zweitens einmal einfach keine Ausbildung in dem Bereich, der halt nur das hat, was sie ihm halt beigebracht hat quasi und was er halt mitgelernt hat. Natürlich kriegst du eh viel mit, aber ist halt trotzdem schwierig. Ne?
Zwischen das Mitkriegen und selber machen ist trotzdem ein großer
extrem
Unterschied.
Extrem. Aber offensichtlich hat er es relativ gut gemacht.
Irgendwie ist schon gegangen.
Also da kann man gar nichts dazu sagen. Jedenfalls hat sie dann in Burgund auch den ersten Händler gefunden und getroffen quasi.
Ja.
Also sie hat einen dänischen Händler dort getroffen und hat erstmals ihre Weine auch auf der Flasche herzeigen können.
Mhm.
Endlich einmal so, dass sie wirklich auch fertig sind.
Mhm.
Na, immer ohne Etikett, aber zumindest einmal gefühlt. Also zumindest der Wein war einmal bereit dafür, auch irgendwie verkostet zu werden, hat sie gemeint.
Ja.
Und verkauft das erste Mal eben Wein an den Händler. Das sind dann die ersten 50 Flaschen, die wirklich verkauft werden. Natürlich ein genialer Moment. Und wie sie dann im Oktober 23 zurück heimkommt, nimmt es dann weiter Fahrt auf, es gibt Etiketten, die Weine sind auf der Flasche und die ersten Lokale, wie eben das Cheers oder
ja,
Emma Metzler natürlich, nehmen es. Aperino Central ist dann bald. Klar, dort, wo sie halt ihre Connections hin hat, die schauen sich das natürlich auch mal an und checken auch schnell mal, okay, gut, das ist geil.
Ja.
Das ist natürlich immer noch alles in extrem kleiner Menge. Also viel machen kannst du damit noch immer nicht. Ne? Was da deshalb zusätzlich klar wird in der Zeit ist, daheim arbeiten und in einem anderen Weingut gleichzeitig arbeiten, das geht nicht.
Mhm.
Würde vielleicht gehen, wenn das wirklich in der Nachbarortschaft wäre, aber da gibt es halt nichts, was wirklich relevant für sie ist. Sie hat gesagt, in einem Ort gibt es vielleicht 5 eigenständige Winzer, der Rest ist Genossenschaft, das war's. Und das ist halt ja alles brutal konventionell, hat sie gemeint, und damit kann sie sich halt einfach nicht identifizieren. es zieht trotzdem mehr heim, sie will sich da mehr in die Dorfgemeinschaft einbringen. Mhm. Wie ich vorher gesagt habe, also das ist für sie schon wirklich wichtig. Sie hat da ihre Rebflächen, will auch langfristig da wohnen. Leben kannst von einem halben Hektar Weinbau, aber natürlich nicht mehr ansatzweise. Die Lösung, sie fängt bei Simonit und Sirch an, das bekannteste Beratungsunternehmen für den sanften Rebschnitt. Mhm. Extrem spannend, weil dann haben wir ein ganz anderer Blick auf die Rebe als Pflanze, ganz anderer Fokus,
ja,
ganz detaillierter Zugang, also viel detaillierter, als du das als Winzer hast, quasi auf dieses eine Ding. Und sie hat gesagt, sie hat da in der Zeit wahnsinnig viel gesehen, war in ganz vielen unterschiedlichen Weingärten natürlich unterwegs. Also
klar,
richtig spannend. Ja. Unter anderem auch in Österreich viel unterwegs, beim Nikolaihof, beim Bernhard Ott, bei Gut Ogau. Also auch daran, an diese genannten Weingüter erkennt man schon ganz unterschiedliche Weingärten, ganz unterschiedliche Ansätze. Mhm. Also klar, natürlich, das ist alles jetzt sanfter Rebschnitt und das ist von der Bewirtschaftungsweise in eine große Richtung gehend, aber es sind trotzdem dann noch ganz, ganz große Unterschiede zwischen den einzelnen Sachen.
Die du jetzt genannt hast, sind ja alle biodynamisch und alle in komplett unterschiedliche Richtungen,
genau,
der Biodynamie.
Genau, deswegen meine ich. Ne? Also das ist ganz viel Unterschied. Ja. Und da sieht es halt extrem viel und sieht eben auch ganz viele unterschiedliche Arbeitsweisen nochmal. Mega spannende Zeit. Aber auch da wird ja schnell klar, dass diese extreme Reisetätigkeit, die da dahinter steckt, und das nicht nur beim Rebschnitt selber, weil das war ein bisschen die Überlegung quasi, dass das halt schon Stoßzeiten hat, sondern auch in die Zeiten, wo sie eigentlich daheim hätte sein sollen, ist sie dann viel unterwegs und muss viel unterwegs sein und merkt halt, okay, ich bin im Endeffekt wieder in diesem Spagat und das kann ich langfristig nicht machen, weil sie merkt halt da, sie ist eigentlich an, soll jetzt an zwei Orten gleichzeitig sein. Und,
ja, das reißt die auf Dauer.
Vollkommen. Und wie gesagt, nur vom eigenen Weingut leben, da sind wir meilenweit davon entfernt und die Tessa hat gemeint, schau, selbst mit der Garage von den Eltern, wo ich mir die Mietkosten erspare, geht sich das mit den ganzen Investitionen nie im Leben aus. Ne? Yep. Du hast Fässer, du hast Flaschen, du hast Karton. Eine kleine Maschine wie ein Hubwagen kostet schnell mal ein paar hundert Euro. Ne? Also es sind einfach lauter Kleinigkeiten, die dazukommen. Und um sie diese Freiheit behalten zu können, dass sie wirklich die Weine so machen kann, wie sie sich das vorstellt, mit den alten Weingärten, mit der vielen Handarbeit, muss beruflich noch was Zusätzliches finden, außerhalb vom Weinbau, damit sie es langfristig machen kann.
Okay, also doch außerhalb vom Weinbau.
Ja, ja. Weil sie haben gesagt, was innerhalb vom Weinbau hat es quasi alles probiert, was gegangen. Es ging ein Weingut, aber da gibt es in der Umgebung nichts, was relevant ist und was auch groß genug ist, dass er irgendwie jetzt dann noch zumindest ein Halbtagsstück quasi irgendwie noch unterbringt. Ja. Es geht ja auch noch um das. Es geht ja nicht nur darum, dass jetzt irgendwie einen anderen mit 3 Hektar findet, der sagt, ja, bei mir kannst du schon mal ein Praktikum machen, du musst ja was verdienen, du da. Simonit und Sirch funktioniert nicht, weil das ist trotzdem auch wieder zu viel Reisetätigkeit.
Ja.
Und dann sind wir halt da schon sehr, sehr eingeschränkt. Und was dann wichtig war für sie, war, dass sie was findet, wo sie sich auch in irgendeiner Form damit identifizieren kann.
Ja, aber du kannst nicht irgendwas machen, was komplett losgelöst ist, nur fürs Geld, da wirst du ja wahnsinnig auf Dauer.
Richtig, also das geht vielleicht irgendwie für eine kurze Zeit, aber du musst trotzdem die irgendwie, entweder es ist trotzdem ein Thema, wo du eine gewisse Leidenschaft dafür hast, dann geht's. Also siehe die Geschichten mit, bist immer noch im Bankwesen und machst dein Weingut zusätzlich oder was auch immer.
Ja.
Aber das geht halt nur, wenn du das beides gern gemacht hast.
Richtig.
Aber jetzt in irgendein Büro setzen, wo es um gar nichts geht, das war nicht möglich. Und was sie macht mittlerweile ist, dass sie halbtags bei einer Organisation ist, nämlich bei Energie aus Bürgerhand. Das ist ein nachhaltiges Energieunternehmen im Endeffekt. Und das hat halt für sie einen Sinn. Das macht was, wo sie wirklich was bewirken kann quasi. Ja. Und gleichzeitig kann sie sich aber recht frei einteilen, wann sie sich Urlaub nimmt. Sie kann in Stoßzeiten einfach Urlaub nehmen und sonst hat sie halt mit die 20 Stunden auch möglichst viel Flexibilität quasi, dass sie halt trotzdem ein sinnvolles Einkommen hat und nicht auf Druck vom Wein sofort leben muss.
Ja, spitze.
Sonst müssen sie das halt ganz anders aufziehen. Bevor wir jetzt zum Wein selber kommen, müssen wir natürlich noch über die Bewirtschaftung reden.
Yes.
Wir haben jetzt ja schon mehrmals gehört, biologische, biodynamische Bewirtschaftung liegt ihr am Herzen. Entsprechend war klar, dass von Anfang an eben biologisch gearbeitet wird. Die Weinberge, was übernommen hat, waren natürlich vorher alle konventionell bewirtschaftet. Also da zeigt sie jetzt so langsam, wie der Boden auf die biologische Arbeitsweise überhaupt reagiert. Zertifizierung, wie gesagt, gibt es aktuell noch keine. Wird es langfristig aber auf jeden Fall geben. Aktuell sind wir aber noch in einer Phase, wo noch da und dort mal kleine Flächen dazukommen könnten. Wir sind bei knapp 1 Hektar mittlerweile.
Okay.
und 4 Hauptrebsorten. Das soll auch so bleiben, also die Hauptrebsorten sollen auch so bleiben.
Ja.
Osterrohr, Weißburgunder, Müller-Thurgau und Spätburgunder.
Ah, Müller-Thurgau.
Mhm. Ja. Weil sie gesagt hat, nur Rebsorten, die wirklich da heimisch sind und die ja wirklich seit immer da bearbeitet werden, die haben sie, will jetzt nicht irgendwie was neu auspflanzen oder mit was anfangen, was da eigentlich nicht hergehört.
Okay.
Und eben alte Reben, und das findest du dann eh im Endeffekt wieder nur in der Kombination.
Yep.
In Weiß mit der größten Menge mittlerweile wirklich Osterrohr, mhm, und Rot nur Spätburgunder. Also das ist auch klar, dass da nur Spätburgunder geben wird. Mhm. Das ist alles auf fast 10 Parzellen verteilt, weil eben natürlich nur alte Reben, und dann musst du halt wirklich danach suchen, und das ist halt ein Fleckerlteppich. Mhm. Kriegst natürlich nicht auf einem großen Fleck, gerade nicht in einem genossenschaftsintensiven Gebiet.
Sicher.
Aber nachdem die Weingärten jetzt noch nicht alle genauso besammen sind, wie sie langfristig sein sollen, also Optimalgröße für die Tessa ist tatsächlich irgendwo zwischen 1 und 2 Hektar.
Auch nicht größer?
Nein, aber da kommen wir auch noch später drauf. Und solange das nicht stabil genug ist, also für das, was sie haben will quasi, macht für sie eine Zertifizierung auch keinen Sinn.
Ja.
Dann hast du die ganze Zeit den bürokratischen Aufwand, zusätzlich zu dem eh schon kleinen Ding, dass sie geht immer noch halbtags arbeiten daneben. Also,
ja, eh.
Ja, und den Aufwand machen nur dafür, dass jetzt immer umsteht, Weingärten in Umstellung. Ja, das hilft auch in Wirklichkeit nicht. Und Biodynamie, hat sie gesagt, das wird in den nächsten Jahren sicher auch noch ein Thema werden.
Okay.
Weil sie hat ja bei Alnatura schon viel Vorträge in diese Richtung erklärt. Also da war das schon ein Riesenthema.
Mhm.
Und da auch einiges von diesen holistischen Ideen mitgenommen. Gleichzeitig gibt es schon auch viele Ideen, mit denen sie sich noch nicht so identifizieren kann.
Ja.
Und deswegen hat sie gesagt, sie will das eher mal über die nächsten Jahre mal ausprobieren, einzelne Sachen.
Okay.
Und schauen, ob das was ist, wo sie sich längerfristig einfindet oder halt nicht.
Mhm.
Ganz, ganz einfach, straightforward. Und jetzt gehen wir mal den Wein besprechen, hätte ich
ja
gesagt.
Ja, bitte.
Weil dann muss ich dann noch ein bisschen erzählen, was der neue Keller von der Tessa und was ihr langfristiger Traum macht. Aber gut. Käsebrot Osserrohr 2024 tatsächlich. Also im
24.
Das ist 24, ja. Im Käsebrot hat die Tessa eben auch noch einen Weißburgunder, der ebenfalls reinsortig ausgebaut wird. Also aufpassen, Käsebrot ist nicht Käsebrot. Nachdem der Osserrohr-Weingarten der erste Weingarten war, ist das natürlich auch so ein bisschen ein Herzensprojekt für ihr und schon so ein bisschen der Weinberg, der ihr halt insgesamt am wichtigsten ist und auch irgendwie der Wein, der halt, ja, seid trotzdem das Lieblingskind so ein bisschen, ne? Und die Reben sind 62 Jahre alt und die Tessa sagt selber, wirtschaftlich ist das wahrscheinlich nicht mit so alten Reben und mit dem eh schon so kleinbärigen Osserrohr, aber gut. Im Weingarten selber wachsen ganz viele Kräuter, komplette Begrünung. Das ist alles auf dem höchsten Hügel in der Gegend. Man sagt auch, das ist das Land der 1000 Hügel bei einer. Das ist so bezeichnen sie auf der Tourismusseite, so bezeichnen sie sich selber, es ist wirklich sehr hügelig. Mhm. Du stehst da relativ hoch oben, es ist relativ steil das Ganze und schaust quasi Richtung Pfalz rüber. Das ist alles Käuper, also stark verwitterter Boden, der so ein bisschen was Rotliegendes tatsächlich auch drunter hat. Fast schon violett, hat die Tessa gesagt, schaut das Gestein an. Schaut das Gestein aus, weil das haben sie halt gesehen beim Nachpflanzen von einzelnen Osserrohr-Reben, weil alter Weingarten, da ist natürlich nicht alles perfekt benannt, da musst du hin und wieder einmal eine oder andere Rebe nachsetzen. Und wenn der Osserrohr dann reif wird, kriegt er so rosa Bäckchen. Also die einzelnen Beeren kriegen so rosa Bäckchen und das rennt so ein bisschen rosa an und sobald das beginnt, wird direkt gelesen. Also du musst da sehr, sehr on point sein, damit du die eh schon niedrige Säure halt erhalten kannst und gleichzeitig aber reif bist.
Ich finde das absolut Magic, weil das ja wirklich nicht wenig Säure hat.
Richtig, richtig. Was glaubst du überhaupt, was das Alkohol hat?
Nicht so viel.
Nein, hat's nicht.
Ja, das ist ja wahrscheinlich.
Aber ich finde, der erste Aspekt, du denkst nicht an, das hat urwenig Alkohol, finde ich.
Nein. Also es ist nichts, was jetzt sofort irgendwie auffällt, weil immer dann, wenn es komplett intensiv auffällt, dass da gar nichts hinten dran ist, dann ist es nicht
dann
positiv.
Schwierig, ja.
Genau. Und das ist da überhaupt gar nicht, aber voll. Natürlich hat das nicht viel Alkohol.
Ja, es hat tatsächlich 11 Alkohol, ja.
Ja, so hätte ich es eingeschätzt.
Ja. Um diese Säure eben zu behalten, müssen wir früh lesen. Ja, also wir sind da Anfang September. Sorte ist auch insgesamt frühreif, also das geht relativ zackig. Wird dann kurz eingestampft, mit 2 alte Korbkälter gepresst. Da muss der ruhig ein bisschen oxidieren, das macht gar nichts. Und dann kommt es direkt in gebrauchte Barriques. Bis im Juli des folgenden Jahres liegt es dann auf der Vollhefe. Wird direkt aus dem Fass gezapft. Also wirklich händisch aus dem Fass außer gezapft mit einem Hau quasi. Wir sind in einer Garage.
Ja, nein.
Haben nicht so viel Platz, haben nicht so viele Möglichkeiten. händisch gefüllt, wie gesagt, kriegt vorher noch eine kleine Schwefelgabe, was es halt noch Gefühl braucht. Also langfristig sollen die Weine eigentlich noch länger auf der Hefe bleiben.
Ja.
Entsprechend brauchen die alle sehr, sehr viel Luft.
Mhm.
Das war jetzt über 3 Tage immer wieder in der Karaffe.
Wirklich?
Mhm.
Es braucht sehr viel Luft.
Es braucht richtig
viel Luft. Weil jetzt steht es super da, aber 3 Tage.
Ja, ja, es braucht. Im Moment braucht es wirklich Zeit. Also ich habe den Wein vorher verkostet und habe das über 10 Tage offen gehabt, weil ich es halt einfach am Anfang mal aufgemacht habe und mal gekostet habe und mir gedacht habe, okay, spannend, möchte ich auf jeden Fall machen und halt mal der Tester geschrieben habe und dann halt mal geschaut habe, dass wir irgendwie einen Termin finden.
Ja.
Gerade jetzt in der Weihnachtszeit ist das ja eh nicht so einfach. Also danke nochmal an die liebe Tessa, dass sie sofort da die Zeit genommen hat. Und dann war das halt über wirklich lange Zeit eigentlich offen.
Mhm.
Und ich habe dann kurz vor dem Gespräch, habe ich mir gedacht, ich möchte das nochmal probieren, damit das halt auch nochmal fresh memory ist quasi und so. Und das ist halt so viel schöner da gestanden, als wie bei dem Aufmachen direkt. Deswegen habe ich dann gedacht, okay. Und habe dann auch mit dir geredet und sie hat auch gesagt, ja, es braucht im Moment halt, 24 braucht noch urviel Zeit.
Ja.
Aber ist der einzige Jahrgang, der verfügbar war, muss ich leider sagen, auch da schon vorweggegriffen. Es hat es zum Zeitpunkt, wo ich die Folge gemacht habe und ausgemacht habe, hat es das noch gegeben.
Jetzt ist es aus, oder was?
Ja, ja.
Ei, ei, ei.
Aber gleich mehr dazu. Jedenfalls braucht unendlich viel Luft.
Mhm.
Und in der Garage ist natürlich auch nicht so einfach gewesen, die ganze Geschichte. Also wirklich ultimatives Tetris.
Ja.
Und das Bewerten darfst du da währenddessen überlegen, während ich euch erzähle, wo es den Wein mal gegeben hat. ja, wie gesagt, alles sehr schnell ausverkauft. Das sind halt immer noch ultimative Minimengen. Bei Wino Zentral gibt es aktuell noch den Müller-Thurgau und den Weißburgunder. Bei Offgrid ebenfalls. Auxerrois leider alles ausverkauft. Also wirklich sehr, sehr knapp dran gewesen, dass das noch gibt. Leider gibt es das nicht mehr. Kostenpunkt für den Auxerrois sind knapp 40 Euro. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, auch die anderen Sachen zu probieren. Das ist alles richtig leibend. So, jetzt darfst du mal bewerten.
Gefällt mir auch sehr, sehr gut.
Mir auch.
Auch wenn, also, es passt nicht in mein Weltbild von Auxerrois 100% ein und trotzdem hat es irgendwas getriggert, was mich zu dieser Rebsorten geführt hat.
Mhm.
Ich kann es dann nicht erklären. Mhm. Aber es war immer im Hinterkopf irgendwie die ganze Zeit. Was lustig ist.
Total, ja.
Aber es macht einfach insgesamt sehr, sehr viel Spaß. Und es ist auf jeden Fall was du dich hinsetzen musst und Zeit haben musst dafür.
Voll. Aber es ist sauschön.
Du musst drüber nachdenken. Das gibt da auch viel zum drüber nachdenken tatsächlich.
Ja.
Aber es weckt dir halt jedes Mal, wenn du es am Gaumen hast, da wieder auf.
Voll.
Nein, es sagt so, servus, okay, passt, was da mal.
Ja.
Und das erfüllt mich einfach mit Freude. Solche Weine erfüllen mich mit Freude. Das ist echt cool. Also auch nochmal vielen Dank an meine Tippgeber. Ihr habt alle recht gehabt. Ich war einfach langsam.
Vielen Dank an dieser Stelle an meinen Tippgeber, den Fabian.
Hm.
Ich habe heute natürlich einfach direkt umgesetzt.
Nein,
aber fairerweise, ich habe
vor 3 Monaten oder so oder 4 Monaten vielleicht gekriegt. Und
nein, ich habe das schon länger am Schirm gehabt und habe mir gedacht, wow, das wollte ich jetzt eh schon endlich einmal probieren, aber irgendwie halt noch nie so in Berührung gekommen, quasi, dass das irgendwie einfach zum Mitbestellen gewesen wäre oder so. Und dann habe ich eh gerade eine Bestellung zusammenpackelt bei Wiener Zentral und habe mir gedacht, ah super, dann nehme ich das gleich mal mit und koste es einfach mal, weil wenn da schon ein Tipp reinkommt und das war eben genau auf Auxerrois 24 der Tipp. Also
habe ich
gedacht, okay, super, das ist auch wirklich das Verfügbare und nicht das, was es eh schon wieder nicht mehr gibt. Mittlerweile schon, I'm sorry. Aber jedenfalls sehr, sehr guter Tipp vom lieben Fabian.
Absolut.
Aber ja, was sagst
du? Ich bin zwischen einer 9,3 und einer 9,4, tendiere zu 9,4, gefällt mir wirklich gut.
Ja, ich bin immer 9,5 aufgeschrieben tatsächlich. Mhm. Ich würde dem wahrscheinlich eine 9,8 geben, wenn ich die Geschichte da eine schirmen
muss.
Wenn ich
die Geschichte
eine
schirme, ist es eine 9,8, so ist es.
Ja, weil ich finde das schon mega und auch einfach, dass das Auxerrois ist, aber auch das möchte ich eigentlich da nicht eine schirmen, weil das ist ja trotzdem, muss das konkurrieren können gegen alle anderen Weine.
So ist es. Der Wein für sich, ohne dass ich darüber nachdenke, was es für eine Rebsorte ist und was es für eine Story ist, gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und ich muss wahrscheinlich ein Plus dazu schreiben.
Ja,
weil wenn
sich
das so entwickelt, mit so viel Luft, Alter.
Richtig. Da müsstet man halt jetzt da ein paar Flaschen wickeln. Haha.
Welche?
Ja, genau. Viel Spaß dabei. Aber ja, es gibt halt wenig dafür. Ist halt geil.
Ja.
Es ist okay für mich. Jetzt muss ich da natürlich noch erzählen, wie es weitergeht.
Ja, bitte.
Seit Anfang des Jahres haben die Tessa und der Christian nämlich endlich einen Keller übernehmen können.
Ah ja.
Endlich, weil sie echt schon sehr lang suchen müssen haben, weil ja, das mit der Garage hätte halt wirklich eine sehr kurzfristige Lösung sein sollen. Aber man muss halt auch erst einmal was Passendes finden,
yes,
in einer Region, wo halt sehr genossenschaftsgeprägt ist. Sie haben jetzt ein 200 Jahre altes Haus übernehmen können, in Rauenberg direkt, mhm, mit einem alten Gewölbekeller.
Oh, spitze.
Richtig, den haben sie natürlich sofort einmal renoviert und hergerichtet, sonst ist noch gar nichts gemacht, hat die Tessa gefahren. Es war einfach wirklich voller Fokus auf den Keller.
Prioritäten halt. Ja,
richtig, tja, ganz richtig. Und der Keller ist jetzt auch nicht wahnsinnig riesig, hat sie gemeint. Also eben maximal 2, vielleicht 3 Hektar gingen sie da tatsächlich aus.
Okay.
Also allein das beschränkt schon. Und das Ziel, hat die Tessa erzählt, ist eher neben die vielleicht mal 2 Hektar Wein, wenn es das die richtigen Flächen, mhm, zu haben sind und möglich ist, eher noch eine kleine Wirtschaft dazu zu machen. Und die Tessa hat gesagt, sie träumt ein bisschen davon, dass das so, ja, so ein Ort der Begegnung wird in einer kleinen Stadt.
Schön.
Wo die Leute zu einer kommen können, sie treffen können, mhm, was essen können und auch ein Glas Wein gemeinsam trinken können. Weil sie gesagt, am Schluss geht es um die Leute, am Schluss geht es um die Menschen, mhm, die der Wein im Zaum bringt und um die Leute, die man dadurch halt auch kennenlernt. Und das will sie ja irgendwie diesem Ort ein bisschen zurückgeben. Weil ihr geht es da schon echt sehr um diese Gemeinschaft, um die Tradition, um die alten Rebsorten, die da schon immer waren, aber die halt in einem neuen Licht herzumzeigen oder erstmals wirklich herzumzeigen, mhm, abseits von, ja, einfach den Einschränkungen, die halt ein genossenschaftliches System gerade in einem großflächigen Thema mit sich bringen. Und das ist halt dann am Schluss sehr darauf ausgelegt, was wird verkauft und nicht, was können die Rebsorten eigentlich. Ja. Und dass da dann mit alten Auxerrois-Rebflächen arbeitet, das kann nicht funktionieren, das geht nicht. Ne? Das bringt halt viel zu wenig Menge, viel zu anfällig, haben wir eh schon gehört, ist nicht drinnen. Mhm. Und ja, das ist so ihre langfristige Idee quasi, einfach zu zeigen, was der Ort und der Boden da wirklich kann und keine 20 Hektar oder noch mehr irgendwann einmal zu haben, sondern wirklich lieber ganz klar kleine Wirtschaft dazu und die Leute zusammenbringen. Mhm. Und das finde ich schon eine sehr, sehr schöne Idee, mit der ich ja diese Folge beschließen möchte. Und da, wo es nochmal drinsteht, natürlich danke an den lieben Tippgeber, an den lieben Fabian, der hat mir geschrieben und der hat diesen Wein empfohlen, also alles richtig gemacht. Und liebe Grüße nach Mainz. Mhm. Und ich hoffe, dir hat die Folge ebenso gut gefallen wie mir das Gespräch mit der Tessa. Sehr, sehr
absolut
sympathische Winzerin.
Bin ein bisschen eifersüchtig, dass ich das nicht gemacht habe.
Ja, ich weiß.
Aber das war dir bewusst.
Ja. Und trotzdem alles machen müssen, was sie denn?
Na, natürlich. Richtig, richtig, richtig sympathisch klingt das Ganze natürlich. Eh klar. Und der Wein, also es fasziniert mich erstens einmal. Es hat sich jetzt auch, ich finde, in der Nase nur mehr viel mehr ins Ätherische reinentwickelt.
Mhm, insgesamt, ja.
Es
ich finde auch.
Hochfaszinierend, was da alles passiert.
Und da merkt man, wie viel Entwicklung da noch da ist. Ja,
ja, genau, deswegen. Du musst irgendwo Plus da dazu schreiben, weil es wird immer geiler da.
Ja.
Und ja, das ist halt, ich bin jetzt sehr, 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 sehr gespannt, wann ich wieder was von der Tessa ins Glasl kriegen kann. Das wird jetzt immer die Challenge sein für mich. Schauen, wann der nächste Jahrgang rauskommt oder oben nur irgendwo irgendwas um mich dumm liegt, aber vielleicht nicht. Ne?
Ja, ja, es gibt, außer im Auxerrois gibt es die Sachen noch so ein bisschen. Aber was der heute gesprochen,
naja, eben,
wir nehmen doch ein paar Tage vorher auf und das ist schon wieder, könnte schon wieder eine Lüge sein.
Also, ja, weil halt wirklich nicht viel da ist, ne, aktuell.
Nein, das ist ja trotzdem, ich meine, das ist 1 Hektar
ja
insgesamt. Dann geht natürlich ein Teil in die Gastro, ist eh klar. Und dann geht halt der restliche Mini-Teil zu Off-Grid, zu Wiener Zentral, ja, und das war es dann mehr oder weniger. Ein bisschen was halt zu dem dänischen Händlern. So. Aber das ist halt schnell verteuert.
Tja, müssen wir hoffen, dass die Tessa in Zukunft nur ein paar Rebflächen findet, die für sie optimal sind.
Ja, ja, aber wie gesagt, mehr, so viel mehr wird es nicht. Ne?
Ja, ja.
Also, es wird immer eine Challenge, die Sachen zu finden, aber das macht nichts.
Ich hoffe auf die 2 Hektar.
Ja, genau. Zumindest doppelte Chance.
Yes.
Und ja, wenn man es irgendwo in einem Restaurant mal sieht oder so.
Dann weiß man jetzt. Mhm. Muss man fast machen. Ne?
Ja, voll.
Vielen Dank für diese wunderbare Folge. Und vielen Dank, wie schon gesagt, an unsere Tippgeber. Solche Tipps sind immer extrem super für uns, weil es uns halt so ein bisschen anregen dazu, Sachen zu probieren, die wir einfach noch nicht kennen.
Ja klar, wenn du das so halber am Schirm hast und sagst, ah, das würde ich eigentlich gerne mal, ja, probieren, aber halt noch keinen Anreiz gehabt hast oder halt noch nicht hingestessen worden bist, das hilft halt dann schon immer.
Ist so.
Weil das erinnert dich nochmal dran, dass das halt nicht da auf der Liste auf Platz 3, 4, 5 ist oder halt im Hinterkopf irgendwo das Etikett gespeichert ist und, ja, so, ah, das muss ich mal probieren, weil irgendwie schaut das cool aus und die richtigen Leute haben das in der Hand gehabt.
Das würde ich dich fragen. Hast du irgendwas bezüglich Etikettentwicklung mit dir gesprochen? Weil das hat mich auch interessiert gehabt.
Nein, tatsächlich nicht. Das müssen wir vielleicht in einer kommenden Folge mal mit dir selber dann besprechen, wenn
machen
wir es
einmal
wir besuchen.
Machen wir perfekt.
Weil ich habe über 2 Stunden mit der Tessa telefoniert, das hat sich sehr, sehr viel Zeit genommen. Aber ich wollte es dann irgendwann mal in Ruhe lassen.
Ja, fair. Verstehe ich. Na gut, muss ich das halt persönlich herausfinden. Ist in Ordnung.
Ja, werden wir machen.
Und damit euch vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Wir freuen uns natürlich sehr über Feedback und eben Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gerne an kedi@weinfuerwein.at. Ich bemühe mich, dass ich schneller bin als der Michi im Normalfall. Manchmal geht es halt nicht aus. Oder michael@weinfuerwein.at. Achtung, die Weintipps sollten nicht an uns beide gleichzeitig senden, aber das ist in dem Fall nicht passiert. Optimal also. Sonst ist das ja keine Überraschung mehr, wenn es uns beiden schickt. Folgt uns gerne auf Spotify und auf Apple Podcasts. Wir freuen uns auch sehr über Bewertungen auf die Plattformen. Und auf Instagram findet ihr uns unter @weinfuerwein. Dort und auf unserer Website weinfuerwein.at bereiten wir euch immer Zusammenfassungen der Episoden mit Verkostungsnotiz und Co. vor. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.